Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
Hallo, schön, dass ihr bei uns seid. Wir wollen heute über Liebeskummer sprechen. Ihr wisst ja, ihr könnt uns gerne schreiben, achtsam@deutschlandfunknova.de. Und das hat die Julia gemacht. Und Julia hat gesagt, es geht schon wieder ein bisschen besser, aber könnt ihr nicht über Liebeskummer und Achtsamkeit sprechen oder den achtsamen Umgang mit Liebeskummer? Weil es ist ja nicht so, dass nicht sowieso die ganze Welt weiß, dass man manchmal Liebeskummer hat. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht nur für Julia hilfreich, sondern für sehr viele Menschen da draußen auch. Weil irgendwer hat immer gerade Liebeskummer. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid hier bei Achtsam. Mai Hörn ist dabei. Sie ist Psychologin, Achtsamkeitsexpertin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und beschäftigt sich unter anderem oft auch mit Liebeskummer, oder?
Ja, also hallo erstmal, und das stimmt, also ganz viele Patienten kommen und erzählen, dass sie Liebeskummer haben nach einer Trennung, und das kann ja manchmal auch tatsächlich Auslöser sein für eine Depression oder auch Substanzmissbrauch, also es kommt schon häufiger vor.
Und ich habe auch gehört, dass oft nach einer Trennung Menschen die gleichen Symptome haben wie nach so einem richtigen Schock, also wie wenn sie einen Autounfall zum Beispiel überlebt haben, ne?
Ja, also fast, also würde sagen, so eine Anpassungsstörung fast, also Richtung, wenn es jetzt ganz, ganz lange dauern würde, dann würde man sagen, es ist zwar wirklich was Traumatisches oder so, aber es ist wirklich ein Schockerlebnis, ja.
Also was kann alles Liebeskummer sein? Also weil man hat ja manchmal auch ungute Gefühle, weiß nicht so richtig warum, und dann ist es vielleicht auch Liebeskummer, obwohl es nicht so offensichtlich ist.
Ich würde schon sagen, Liebeskummer, also ich habe da auch ein bisschen so nach Definitionen so geguckt, aber in der Psychologie, die definieren das wirklich so eine negative emotionale Reaktion auf eine nicht erwiderte Liebe, eine Trennung oder auch eine Bedrohung in der Partnerschaft. Das heißt, man muss nicht unbedingt Liebeskummer haben, wenn alles vorbei ist. Es kann auch schon in der Beziehung sein, und also Auslöser kann sein, dass das eine einseitige Liebe ist, beispielsweise wenn es eine Affäre ist, der andere hat sich was anderes gewünscht irgendwie, dass man dann Liebeskummer hat, oder klassisch nach einer Trennung, oder man sieht einfach, dass die Beziehung durch bestimmte Faktoren wirklich existenziell bedroht ist und man schon irgendwie ahnt, dass es vielleicht zu einer Trennung führen könnte.
Oder dass es einfach auch so wahnsinnig kräftezehrend ist, das, was man da gerade als Beziehung definiert und führt und lebt, dass man sagt, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend, ich habe Liebeskummer, weil ich will eigentlich womöglich in die Beziehung, die ich vorher hatte, vielleicht vor 2, 3 Jahren, 10 Jahren, you name it, und die ist nicht mehr da, und dann hat man vielleicht auch Liebeskummer, weil man die Beziehung von damals vermisst und jetzt aber in einer anderen lebt. Und wir sagen ja immer gerne hier in Achtsam, nehmt eure Gefühle wahr, ne? Es geht bei Achtsamkeit nicht um irgendein Hipster-Mist, dass man sich immer gut fühlen muss, gut aussehen muss und die perfekte Yogamatte mit sich rumschleppt und einen teuren Smoothie trinkt, sondern es geht einfach darum, seine Gefühle wahrzunehmen, und jedes Gefühl darf erstmal sein, jedes Gefühl hat seine Berechtigung, Gefühle sind zum Fühlen da, sonst gäbe es sie auch nicht. Also wir wollen ja achtsam immer unsere Gefühle erstmal wahrnehmen. Aber Liebeskummer ist oft so brutal und grausam, dass es da gar nichts groß, also ich sag jetzt mal, achtsam wahrzunehmen gibt, ne?
Ja, ich glaube, es geht halt um diesen Umgang tatsächlich, wenn diese brutalen, heftigen Gefühle kommen, die ja oft auch sehr verwirrend sind. Also es schwingt dann zu Trauer, Wut, und alles ist dann durcheinander, und dann weiß man irgendwie auch nicht mehr genau. Also ich glaube, man nimmt das schon wirklich wahr, aber wie gehen wir dann tatsächlich achtsam damit um? Also es gibt ja verschiedene Strategien, die Leute anwenden können, beispielsweise unterdrücken. Da habe ich auch noch Studien mitgebracht, inwiefern das dann einfach gut ist. Aber das, denke ich, kann sehr hilfreich sein, weil wir wissen einfach, wir können anders auch damit umgehen, und das führt zumindest mal zu einer Erleichterung oder auch Beruhigung. Wir können Liebeskummer nicht wegzaubern, aber darum geht es bei der Achtsamkeit ja nie, also dass wir irgendwelche Gefühle wegmachen wollen oder Gedanken, aber dass es zu einer Erleichterung kommt.
Okay, und du hast sogar eine Erklärung mitgebracht, warum es denn wehtut, wenn wir verlassen werden. Das ist ganz lustig, weil das so wissenschaftlich ist, weil jeder, der schon mal verlassen wurde, natürlich weiß, dass es wehtut. Und trotzdem hast du aber das Warum dabei diesmal.
Das ist ganz wichtig, ja. Und das ist eine Studie von Eisenberger, Liebermann und Williams aus dem 2003 wurde die publiziert. Und die haben einfach untersucht, was passiert eigentlich mit Menschen, wenn sie zurückgewiesen werden. Also das Paradigma in der Untersuchung war quasi, dass ein Teilnehmer saß in einem FMRT, da wurden Scans von dem Gehirn gemacht, und dem wurde gesagt, er darf mitspielen bei einem Spiel mit anderen TeilnehmerInnen. Aber dann wurde er letzten Endes dann ausgeschlossen. Also so wurde quasi, wir sagen, in der Wissenschaft Zurückweisung induziert. Und er hat auch angegeben, dass er sich zurückgewiesen gefühlt hat. Was dabei passiert bei Zurückweisung ist, dass Gehirnareale in unserem, also aktiviert werden im Gehirn, die auch aktiviert werden, wenn wir tatsächlich einen Schmerz erleben. Also es ist wirklich das Gleiche, wenn uns irgendwie uns den Arm brechen oder so oder wirklich körperliche Schmerzen haben. Und das heißt, wenn jemand kommt und sagt, er hat Liebeskummer, es tut weh, ich empfinde Herzschmerz, dann ist das wirklicher Schmerz, diese Zurückweisung. Und wir wissen ja auch, dass Bindung eines der Grundbedürfnisse des Menschen ist. Also wir wollen in Verbindung mit Menschen stehen, wenn wir in der Beziehung sind, Partnerschaft und Nähe. Und wenn das auseinanderbricht, das ist wirklich sehr bedrohlich für uns Menschen.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, mal hören, dass du das an dieser Stelle sagst, als Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Weil, wenn man im Liebeskummer steckt, ist es oft so, dass man denkt, naja, es ist ja nur mein Herz, was gebrochen ist. Es ist ja nicht mein Arm. Aber wenn du sagst, als jemand, der sich professionell und beruflich damit beschäftigt, dass das ein wahrer und reeller Schmerz ist, das allein ist ja schon mal ganz, ganz wichtig, dass man das auch wahrnimmt und sagt und feststellt. Also, ne, dass auch von außen jemand sagt, nein, das ist in Ordnung. Dieser Schmerz ist wirklich da, der ist reell. Du brauchst dich nicht dafür zu schämen oder du brauchst dich nicht kleinreden und du brauchst nicht sagen, ach komm, ist ja nichts, arme Beine sind noch dran oder so, sondern nein, auch das, was in mir drin ist, es ist reell und man kann das sagen, es ist richtiger, echter Schmerz. Und dann gibt es noch eine Studie zum Thema, wie erleben Menschen denn Liebeskummer, beziehungsweise eben, wie gehen sie damit um? Du hast eben schon mal gesagt, dass du darüber auch noch sprechen wolltest.
Ja, das ist eine Studie, die durchgeführte von Grau 2002 an der Universität Bielefeld. Die haben sich angeguckt bei 162 TeilnehmerInnen im Alter von 16 bis 33 Jahren, wie erleben die eigentlich Liebeskummer? Und die haben Fragebögen bekommen und wurden befragt, wie war das in vorherigen Episoden, wo sie Liebeskummer hatten. Und was dabei rauskam und immer wieder berichtet wurde, ist, dass Menschen wirklich depressive Symptome dann hatten, also die Befragten, oder auch sehr viel Wut erlebt haben, Selbstzweifel, da kommen dann Gedanken oder Gefühle wie Wertlosigkeit, Gedanken wie, ich werde nie wieder glücklich sein, aber auch wirklich somatische Beschwerden, also Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, also das sind alles Beschwerden, die wir auch wiederfinden bei einer Depression. Ne? Also es ist schon auch ernsthaft. Und bei dem Umgang mit Liebeskummer, da wurden verschiedene Strategien genannt. Einmal, dass eine Strategie ist zu trauern, viel zu grübeln und die Situation ganz, ganz genau zu analysieren, immer wieder und immer wieder. Eine zweite Strategie, die oft berichtet wurde, ist ein intensiverer Kontakt mit anderen Personen und Freunden, also dass man wirklich wieder rausgeht und versucht, sich abzulenken. Und eine dritte Strategie ist dieser Umgang mit dem Ex-Partner oder halt einfach den Partnern, also das Mitteilen von Gefühlen oder doch immer wieder zu versuchen, die Beziehung zu retten. Was sich dann gezeigt hat, ist die zweite Strategie, also nämlich die, dass man den Kontakt mit anderen Personen aufsucht, das ist die, die doch eher am hilfreichsten ist. Und diese dritte Strategie, dass man Kontakt zum Ex-Partner aufsucht, ich weiß, es ist sehr hart, das so zu sagen, aber es ist oft nicht sehr hilfreich. Ja. Also das ist zumindest da rausgekommen in dieser Studie.
Hätte ich jetzt aber auch gedacht. Also als du das eben erzählt hast, dachte ich, die dritte klingt nicht gesund.
Nein.
Aua. Ja. Und da gibt es ja auch immer in der Psychologie, gibt es ja den sogenannten Bindungsstil, also wie wir gebunden sind quasi von Kindheitstagen auf an, also gebunden zu unseren Eltern zum Beispiel. Ne?
Genau.
Und das hängt damit zusammen, oder?
Genau, also je nachdem, was wir für frühkindliche Erfahrungen gemacht haben oder auch spätere Erfahrungen mit unseren Eltern, Freunden oder auch Partnern, das führt dazu, was für einen Bindungsstil wir entwickeln. Und man unterscheidet einfach grob in einen sicher gebundenen Stil. Also das sind Menschen, die gehen offen auf andere zu, vertrauen auch auf Unterstützung und dann auch eher ängstliche, also ein ängstlicher Bindungsstil. Das sind Menschen, die fühlen sich oft nicht so geliebt oder haben dauernd Angst, verlassen zu werden. Oder jene, die haben so einen vermeidenden Bindungsstil, die haben schon die Hoffnung aufgegeben und haben eher so eine distanzierte Beziehung und lösen Probleme eher alleine, also suchen sich wenig Hilfe. Und was sich gezeigt hat, ist, Diejenigen, die so einen ängstlichen Bindungsstil haben, die haben auch häufiger, berichten stärkeren Liebeskummer, also neigen eher zu Depressivität und Selbstzweifel. Diejenigen, die eher so einen vermeidenden Stil haben, die haben insgesamt weniger Liebeskummer und auch weniger Selbstzweifel. Aber die Forschenden, die haben einfach auch berichtet oder diskutiert, dass diese Menschen wahrscheinlich auch sich nicht so in intensive Beziehungen einlassen, weil die ja im Vorhinein schon eher vermeidend sind. Und die Menschen, die eher so einen sicheren Bindungsstil haben, die wenden auch häufiger diese zweite Coping-Strategie an, nämlich, dass sie einfach Freunde aufsuchen, sich ablenken und dass es einfach insgesamt gesünder ist. Und es kann einfach hilft, also wir kommen durch unsere Erfahrung, die wir machen, entwickeln wir einen Bindungsstil, aber wir sind dem auch nicht hilflos ausgeliefert. Das heißt, wenn wir wissen, zu was wir neigen, können wir auch daran arbeiten. Das ist auch nochmal eine gute Message.
Absolut. Und dann kommt in diesem Zusammenhang mit dem Liebeskummer auch nochmal ein ganz tolles Konzept zum Tragen, wovon ich jetzt auch erst vor kurzem gehört habe, nämlich das posttraumatische Wachstumkonzept. Also ich dachte immer, wenn wir irgendwas Schlimmes, wie zum Beispiel eben eine irgendwie brutale Trennung oder so erleben, dass wir danach, wie gesagt, so unter Schock stehen. Teilweise habe ich gelesen, dass Menschen auch wirklich ein Trauma davon tragen. Also eine Belastungsstörung quasi, aber dass es dieses posttraumatische Wachstum als psychologisches Konzept gibt quasi, war mir nicht so klar. Also ich habe es an mir gesehen, weil ich glaube, ich habe posttraumatisches Wachstum durchgemacht nach einer solchen Krise und fühle mich jetzt besser. Aber das gibt es richtig als Konzept, da war ich total beeindruckt und fasziniert von.
Ja, das gibt es als Konzept, das heißt, es wird auch beforscht, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber das wurde an der University of North Carolina wurde das entwickelt in Amerika, dieses posttraumatische Wachstum, und es besagt einfach, dass positive psychologische Veränderungen stattfinden können als Ergebnis einer traumatischen Erfahrung. Ja? Also, dass es uns wirklich resilienter macht, also auf verschiedenen Ebenen. Einmal, dass Menschen berichten, dass sie nach so einer traumatischen Erfahrung auch einfach neue Möglichkeiten wahrnehmen in ihrem Leben, was sie aus ihrem Leben machen können, dass sie sich persönlich gestärkter fühlen, auch spirituelle Veränderungen. Also viele, wenn sie ja so einen Bruch im Leben erfahren, die orientieren sich auch nochmal anders neu und finden auch nochmal neue Werte. Und viele berichten, dass sie einfach mehr Wertschätzung haben in ihrem Leben. Ja. Und da habe ich eine Studie rausgefunden von Norona et al. 2018. Die wurde im Journal of Adolescence publiziert. Und die haben den Zusammenhang zwischen Emotionsregulationsstrategien untersucht, der Zufriedenheit von Beziehungen und allgemein, ob es diesen posttraumatischen Wachstum nach einer Trennung gibt und wie stressig das einfach für die Beteiligten war. Das wurde durchgeführt bei Jugendlichen, 110 Jugendliche, die durchschnittlich 20 Jahre alt waren. Und es gab, das Besondere finde ich hier auch nochmal, zwei Messzeitpunkte. Also es wurde einmal eine Befragung durchgeführt und dann 3 Jahre danach. Also dann hat man wirklich geguckt, haben die wirklich was dann auch mitgenommen, konnten die dann wirklich auch wachsen aus dieser Situation. Und sie haben unterschieden zwischen zwei Emotionsregulationsstrategien. Einmal der kognitiven Neubewertung. Da werden dann so Fragen gestellt wie zum Beispiel, ich kontrolliere meine Emotionen, indem ich meine Perspektive auf die Situation verändere, in der ich bin, versus Unterdrückung von Emotionen. Also wenn man einfach sagt, ich bin gar nicht traurig. Ne? Und bei diesem posttraumatischen Wachstumskonzept, da wurden so Items gestellt, wie zum Beispiel, ich habe gelernt, dass ich mich auf andere verlassen kann, oder ich habe gelernt, dass ich mit Stress umgehen kann. Und was dann als Ergebnis rauskam, war, Jugendliche, die insgesamt mehr Zufriedenheit in ihren Beziehungen berichteten, dass die auch weniger Belastung bei der Trennung haben. Und ich finde, das zeigt einfach nochmal, wie weitreichend so eine Beziehung auch sein kann. Also wenn man wirklich andauernd so einen Stress und Schwierigkeiten in der Beziehung hat und das dann auch so verinnerlicht, diese Beziehung war schlecht und die letzte war auch schlecht, dass dann auch die Trennung hinterher schwierig werden kann. Mhm. Und dann haben sie nochmal herausgefunden, dass insgesamt die Unterdrückung von Emotionen einen negativen Zusammenhang mit posttraumatischem Wachstum hat. Also das ist nicht sehr hilfreich. Aber wenn diese Personen, die eher kognitiv neu bewerten, dass das im positiven Zusammenhang mit posttraumatischem Wachstum hat. Also das kann wirklich helfen. Und daran können wir ja auch arbeiten, an dieser kognitiven Neubewertung.
Du hast so schön eben gesagt, dass wir oft nach so einer Krise einen Perspektivwechsel haben. Also im besten Fall, wenn wir dieses posttraumatische Wachstum durchmachen oder beziehungsweise selbst aktiv erschaffen, dass wir irgendwie da wachsen, weil wir zum Beispiel einen Perspektivwechsel einnehmen. Weil wir sagen, ich gucke jetzt mal mein Leben anders an, als ich damals, als ich in der Beziehung war oder als vor dieser Beziehung oder als überhaupt jemals und so. Und dazu an dieser Stelle fiel mir gerade noch brandheiß ein, noch ein Lesetipp von mir. Und zwar von Bronnie Ware, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Kennt ihr bestimmt, ist ganz, ist auch nicht gerade jung, das Buch. Es gibt es schon seit einer Weile. Einsichten, die ihr Leben verändern werden. Also 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen von Bronnie Ware. Sie hat Menschen, die tatsächlich sterben, gefragt, was sie bereuen. Und unter anderem war da ganz oben mit dabei, ich habe mir nicht erlaubt, glücklich zu sein. Und ich habe eben im Zusammenhang mit diesem posttraumatischen Wachstum gelesen, dass dann oft, nachdem eine Krise irgendwie einigermaßen überstanden ist, die Menschen sagen, so, jetzt werde ich meinen Fokus auf glücklich sein richten. Weil worum geht's denn am Ende im Leben? Vielleicht war das vorher noch nicht so Fokus. Vielleicht war da Fokus eben, vielleicht der Partner, die Partnerin, den anderen glücklich zu machen oder zu funktionieren oder Dinge zu machen, die man eben so erledigen muss im Leben, studieren, arbeiten, Bart putzen, was auch immer, ja. Aber dass oft, nachdem man eine wirkliche Krise durchlebt und durchstanden hat und wirklich durch den Schmerz gegangen ist, dass man danach wieder wie Phönix aus der Asche kommt und sagt, ich werde jetzt mein Fokus auf andere Dinge richten. Da wäre auch, sagen wir immer wieder, die Taschenlampe, je nachdem, wo wir sie draufhalten, wo das Licht hinfällt, da wird es hell. Und wirklich zu sagen, ich richte jetzt mein Licht wirklich auf die Sachen, die mir wichtig sind, die mich glücklich machen, die mich in den Flow bringen, die mich begeistern, wo ich weiß, das ist wirklich wichtig für mich und mein Leben. Und dann, wenn man dann vielleicht Single ist, dann kann man da nochmal mehr Zeit drauf verwenden als vielleicht vorher, wo man meinte, immer mit dem Partner oder der Partnerin zusammen sein zu müssen. Also ja. Sowas passiert ja dann oft auch, weißt du, wenn man so in einer Beziehung ist, dass man dann einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit, was ja auch total schön ist, zusammen verbringt. Aber wenn man dann mal wieder vielleicht geresettet wird durchs Leben, dann kann man da vielleicht auch nochmal den Fokus shiften, Perspektivwechsel einnehmen und so. Und in diesem Zusammenhang ist mir dieses Buch nur gerade noch kurz eingefallen.
Super, ja.
Übungen hast du auch dabei.
Genau, also wie wir auf verschiedenen Ebenen einfach auch damit umgehen können. Also ich dachte, wir fangen einfach mit den Gefühlen an, weil das ist ja das, was beim Liebeskummer sehr uns oft so übermannt. Da finde ich es nochmal wichtig zu unterscheiden, wie stark die Emotionen gerade tatsächlich sind. Man kann sich das vorstellen wie mit einer Ampel. Fangen wir mal mit dem roten Bereich an. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, diese Emotion ist so stark, die übermannt einen jetzt so tsunamiartig und man denkt, man wird wirklich verrückt, weil diese Zustände, die gibt es ja auch, die sind oft kurz, aber sehr, sehr intensiv. Und da finde ich es nochmal wichtig zu sagen, ja, da kann nicht jeder meditieren. Das hilft dann einfach auch nicht, wenn es so stark ist. Also muss man ehrlich sagen, weil es gibt Leute, die sagen, nee, es ist gar nichts für mich, das stimmt nicht. Man muss differenzieren, wann ist Meditation gut und wann nicht. Und in solchen Momenten geht es wieder darum, sich zu zentrieren, sich und seinen Körper wieder zu spüren, wieder zurück ins Hier und Jetzt zu kommen, aber durch starke Reize, sich echt ein Kühlpack nehmen, auf den Nacken legen. Ich mache das mit Patienten immer wieder und es hilft jedes Mal wieder, ja. Oder auch sich körperlich zu betätigen, mal Push-Ups machen, Treppen rauf und runter laufen. Ich weiß, es hört sich super affig an, aber wir machen das mit Patienten, auch in der Klinik, wenn die akut suizidal sind und man sieht das dann so und sie wollen das jetzt irgendwie so abbauen, dann kann man denen sagen, laufen Sie hoch damit sie und runter, damit sie diese Anspannung loswerden. Also es hilft wirklich.
Wir müssen ja auch oft einfach aus dieser Situation dann rauskommen, aus unserem Körper auch. Da haben wir auch schon oft über unsere Gefühle gesprochen, die sich dann manifestieren im Hals, in der Brust. Es wird eng, unsere Schultern, unser Nacken, genau wie du sagst. Und um vielleicht auch mal aus diesem Krampf, aus unserem Körper, aus unseren Emotionen kurz rauszutreten, ne? Eben solche Sachen machen. Das finde ich auch ganz toll.
Das hilft. Und dann, wenn wir dann wenn wir wieder Ampel sind, wieder orange so, also Medium, dann kommen wieder Gefühle, da kann man Atemübungen machen, ja. Diese Atemübungen, die helfen einfach, das Beruhigungssystem in unserem Körper zu aktivieren, also der Parasympathikus, der alles wieder runterfährt. Da habe ich auch später eine Übung mitgebracht, eine Atemübung. Wir können da auch Yoga machen oder anderen Sport. Also ich finde das immer ganz gut, wenn man gerade gar nicht Bescheid weiß, was tut mir jetzt eigentlich gut, ja, dass man sich um den Körper kümmert, denn der Körper, der ist verbunden mit unserem Geist und das wirkt sich dann auch wieder auf unsere Gefühle aus. Und wenn man dann wirklich das Gefühl hat, ich bin wieder im grünen Bereich, aber trotzdem ist es belastend, da, finde ich, kann man gut meditieren auch oder man schreibt die Emotionen nochmal auf. Wir wissen ja, wenn wir unsere Emotionen benennen, ja, ganz klar benennen, was ist es eigentlich gerade, Trauer, Wut, Ärger, so, dann ist es nicht so, dass die Amygdala gerade wieder Kontrolle über unser Gehirn hat und unseren Körper, sondern wir können wieder planen. Das ist der präfrontale Kortex und so können wir wieder steuern.
Also Amygdala, Emotionen. Emotionszentrum Mandelkern. Mhm. Hast du nicht mal dieses emotionale Hijacking erwähnt?
Genau, Amygdala-Hijack.
Ja, genau. Das war so lustig, wenn dann auf einmal das Gefühl kommt und den Mandelkern an sich reißt und sagt, so, ich habe jetzt deine Emotionen unter Kontrolle und du kannst nichts machen. Muahaha. Und der präfrontale Kortex ist hier vorne. Das ist dieses wahnsinnig ausgeklügelte System, was wir Menschen haben, um Schach zu spielen unter anderem und in die Zukunft zu denken und an die Vergangenheit und irgendwie Zukunft auch herzustellen und zu sagen, wenn ich jetzt das mache, wird er das machen und wenn sie das macht, wird sie das machen. Das können wir mit dem präfrontalen Kortex, genau. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz einschieben.
Ja, genau, ist wichtig.
Fürs Verständnis. Und wir kommen aber auch oft dann, also wenn wir jetzt diese rote Phase quasi überstanden haben und so weiter und wir sind vielleicht ein bisschen ruhiger, es sind vielleicht Wochen oder Tage oder sogar Monate ins Land gezogen und trotzdem macht unser Kopf, der besagte präfrontale Kortex, immer noch weiter und grübelt und grübelt und grübelt.
Ja, und der denkt dann irgendwie, hätte ich doch, was wäre wenn, warum passiert das mir oder uns? Und dann ist auch wieder der Geist, der Kopf viel in der Vergangenheit und überhaupt nicht in der Gegenwart. Und deshalb hilft natürlich Achtsamkeit. Also wir hatten ja eine ganze Folge auch zum Grübeln gehabt. Aber immer, wenn man sich so Fragen stellt, so ganz globale, allgemeine Fragen, warum war es eigentlich so? Und auch diese selbstkritischen Fragen oder Gedanken, ich bin nicht liebenswert oder sowas Katastrophisierendes, ich werde für den Rest meines Lebens einsam sein und all diese, also wir kennen ja diese Gedanken, ne? Es hilft einfach letzten Endes nichts, ja. Also dieses Grübeln bringt uns noch mehr in eine schlechte Stimmung und wichtig ist einfach da zu erkennen, ich bin gerade wieder im Grübeln drin. Wenn ich weiß, ich grübel gerade, dann sich nicht zu verbieten, diese Gedanken zu denken, weil die kommen sowieso, dann eher zu sagen, ich habe gerade diesen Gedanken. Also ein bisschen Distanz da drauf, also zu bekommen, ja. Dieser Gedanke, der kommt gerade, aber er geht auch wieder vorbei. Ja?
Das ist auch so, genau, das ist so ein hilfreicher Gedanke und so ein hilfreiches Gefühl, dass man immer wieder sich vergegenwärtigt, eben wenn ihr auch Achtsamkeitspraxis ausübt quasi, dann wisst ihr und fühlt ihr das ja auch schon längst, ne? Gefühle kommen. Und sie gehen auch wieder. Und wenn man das aber nicht macht, wenn man sich mit dem Thema zum Beispiel gar nicht beschäftigt, dann hat man oft das Gefühl, oh Gott, ich bin einem Gefühl ausgeliefert. Ich liege wie unter so einem Amboss unter meinem Gefühl. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Und Achtsamkeitsmenschen wissen, die Wolke am Himmel wird weiterziehen. Mhm. Der Wind wird sie wegblasen. Und dieses Gefühl und dieses Wissen, also es ist ja auf der einen Seite ein Gedanke und ein Wissen, es ist aber auch irgendwann, je länger man das macht, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, ist es irgendwann ein ganz tiefes Gefühl. Und egal wie wütend man ist, egal wie viel Schmerz und Trauer man hat, man kann auf einmal fühlen, this too shall pass. Ich hatte damals zu meiner Liebeskummerzeit, hatte irgendwer anders hier an einen Bildschirm diesen Spruch geklebt. This too shall pass. Ich habe das wirklich immer wieder gelesen. Ich dachte so, nein, ich glaube nicht, aber es war wahr. This too shall pass. Und wir können eben auch unsere Gedanken einfach auch neu bewerten.
Genau, also dass man wirklich sich nochmal vorstellt, wie würde ein neutraler Beobachter auf diese Situation blicken und was würde er oder sie sagen dazu? Wie würde er das beschreiben? Also dass wir, oder eine gute Freundin zum Beispiel, dass wir eine andere Perspektive nochmal einnehmen. Oder man kann, also das ist jetzt sehr verhaltenstherapeutisch, da machen wir viele so Gedankenprotokolle. Man schreibt wirklich mal all die Gedanken auf, die man so hat und rechts schreibt man hilfreichere Gedanken auf. Ja? Und dann nochmal eine Spalte, die ich hinzufügen werde, wie kann man diese hilfreichen Gedanken denn in die Tat umsetzen? Ich habe mal ein Beispiel. Ich bin schuld, dass diese Beziehung in die Brüche gegangen ist. Und das ist ja nicht sehr hilfreich. Stattdessen könnte man sagen, in der Beziehung gehören natürlich immer zwei Seiten dazu und jede Seite hat auch einen Anteil daran. Aber trotzdem fühlt man sich natürlich jetzt traurig und das ist auch in Ordnung. Und dann kann man ganz rechts, also wenn es um die Taten geht, dann wirklich Self-Care. Also wie kann ich mich jetzt gut um meine Trauer kümmern? Zum Beispiel mit einer Freundin spazieren gehen, darüber sprechen, das hilft auch sehr.
Und die Liste. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber ich finde es so cool. Ich finde es so cool, dass man eine Liste hat, ob nun wirklich als Liste oder im Kopf, wo Dinge draufstehen, die ich mache, wenn ich traurig bin. Und die immer helfen. Ich habe da zum Beispiel Skaten drauf. Also hier, wie heißt das? Bladen? Du weißt, was ich meine. Skaten halt, ne? Rollerskaten heißt das, glaube ich.
Rollerskaten, ja.
So Sachen. Oder eben im Wald spazieren gehen oder Yoga oder was auch immer. Also wenn ihr eure eigene Liste herstellt und ihr wisst, wenn es mir traurig, wenn ich traurig bin, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich irgendwas finden auf dieser Liste. Und sei es auch eine Folge meiner Lieblingsserie, wo ich immer lachen muss, gucken. Oder ein Curry kochen. Oder was auch immer es ist. Es ist völlig, es liegt an euch. Ihr könnt eure ganze Kreativität spielen lassen und eine wundervolle Liste machen. Die beste Liste der ganzen Welt. Die Liste full of joy and happiness für euch. Und dann könnt ihr immer in dunklen Stunden diese Liste rausholen und drauf gucken. Und euch eine Sache davon aussuchen und für den nächsten Tag die nächste und wieder eine andere. Und es funktioniert. Ich bin großer Fan dieser Liste of Happiness and Joy.
Sehr schön. Ja, bringt ja auch was. Also die ist sehr hilfreich, weil manchmal, wenn man in der Krise steckt, dann weiß man nicht, was zu tun ist.
Genau.
Es ist gut, es einfach da zu haben und dann kann man es immer rausholen.
Genau, weil dann ist es ja zu spät, weil dann geht es einem ja schon schlecht. Dann ist man ja auch eben oft in diesem, oh, ich weiß nicht, Modus drin. Und wenn man aber vorher schon die Liste gemacht hat, dann braucht man sie ja nur auspacken und einmal durchgehen. Und irgendwas wird drauf sein, worauf man Lust hat, ganz sicher.
Genau, ja.
Zum Verhalten hast du auch noch was?
Genau, also was ja oft passiert, wenn man sich so niedergeschlagen fühlt, dass man sich sozial zurückziehen will, aber da wirklich nein, nein, nein. Es ist besser, Freunde zu kontaktieren, das kam ja auch in der Studie raus, anzurufen, sich mitteilen. Und dann kann man sich auch mal die Frage stellen, könnte ich jetzt vielleicht ein neues Hobby ausprobieren? Etwas, was vielleicht der Partner früher nicht zusammen mit einem gemacht hat. Dann ist jetzt die Chance, dass man mal was Neues ausprobiert. Also das tut auch oft gut. Oder wirklich wieder auf die Grundbedürfnisse gucken. Schlafe ich gut? Kann ich mich besser ernähren, gesünder ernähren? Ich habe da letztens so einen Tipp gelesen, dass man einfach, statt immer seine ganze Ernährung umzukramen, dass man einfach sich eine Art Liste macht mit Powerfoods, seinen persönlichen Powerfoods. Bei mir ist es zum Beispiel Wassermelone. Wenn ich Wassermelone esse, geht es mir immer sehr, sehr gut.
Oh ja.
Dass man einfach versucht, ein Powerfood hinzuzufügen zu seiner Mahlzeit. Also es geht gar nicht so rum auf diesen Verzicht, sondern einfach eine Sache hinzufügen, ja, dass man das mehr isst, ja. In die Natur rausgehen und auch zum Verhalten achtsamer Konsum einfach mit Medien, vielleicht auch Social Media Detox und nicht die alten Chatverläufe bei WhatsApp nochmal lesen oder so.
Ah ja, Schmerz.
Fies, ne?
Ja.
nochmal sich Bilder, Fotos angucken oder sagen wir mal so, man muss ja auch Zeit zum Trauern haben, das ist auch wichtig, aber in einem gesunden Maß, also nicht zu viel.
Ja, das ist dann auch immer schwierig, ne? Dass man dann irgendwann sagt, so jetzt ist aber Schluss mit Trauern, das ist dann, aber das fühlt sich dann alles irgendwann auch natürlich an und dann geht das schon wieder. Im besten Fall. Und hoffentlich. Ja. Und dann hast du noch eine schöne japanische Tradition mitgebracht, die Hoffnung.
Genau so, als Hoffnungsausblick. Also es gibt ja diese Tradition, die heißt Kintsugi. Das ist eine traditionelle japanische Reparaturmethode von Keramik. Das ist, wenn Porzellanstücke, die oft sehr wertvoll sind, zerbrechen, werden die mit Lack beklebt und fehlende Scherben werden mit mehreren Schichten von Kittmasse ergänzt. Und dann kommt da so ein feines Pulvergold drauf. Und das sieht wunderschön aus. Und es geht einfach um die Idee, dass man Brüche im Leben nicht verstecken muss, sondern dass man sie wirklich verschönern kann und dass sie einfach Teil des Lebens sind. Also dahinter verbirgt sich einfach ein ganz, ganz schönes Konzept, das einfach so besagt, dass die Brüche einfach Teil unseres Lebens sind. Und das passt ja wiederum sehr gut zu diesem posttraumatischen Wachstumskonzept.
Absolut, weil Brüche sind manchmal also notwendig und eigentlich auch total normal. Es gibt jetzt... Ich glaube, kein Menschen auf der Welt, der nie einen Bruch in seinem Leben erlebt hat. Schön, ein schönes Schlusswort und bin ich ganz andächtig. Guck mal, merkst du? Du hast uns eine Übung heute auch wieder mitgebracht zum Thema Liebeskummer.
Genau, das ist einfach eine Atemübung, mit der wir uns einfach beruhigen können. Also in Situationen, wo wir, wenn wir Liebeskummer zum Beispiel haben oder auch wenn andere starke Emotionen kommen, können wir das üben, damit unser Beruhigungssystem dann für uns arbeitet.
Sehr gut, das machen wir jetzt. Ich bin ganz gespannt und wir machen es uns wie immer gemütlich und machen aber mit. Also nicht nur zuhören, sondern tatsächlich auch selber machen, liebe Leute. Vielen Dank, Mai Hyung. Los geht's.
Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen und stabil zu werden. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es ganz freundlich und wohlwollend wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Dein Atem ist dein ständiger Begleiter. Er hilft dir wahrzunehmen, ob du in diesem Moment aufgeregt oder angespannt bist. Oder ruhig und entspannt. Beobachte ihn bewusst für einen Moment. Wie sich beim Einatmen die Bauchdecke hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Du kannst innerlich mitsprechen. Ein, aus. Es gibt nichts zu tun. Du kannst einfach nur beobachten . Nun lade ich dich ein, deine Atmung bewusst zu verlangsamen, um dein Beruhigungssystem im Körper zu aktivieren. Atme etwa 5 Sekunden ein, halte kurz die Luft an und wieder 5 bis 6 Sekunden aus. Du kannst beim Einatmen mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann kurz einen Moment die Luft anhalten und dann wieder ausatmen. 5 bis 6 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wiederhole diese langsame Atmung nun in deinem Tempo, so dass es für dich angenehm ist. Einatmen, die Luft kurz anhalten und ausatmen. Nimm wahr, wie dein Körper langsam runterfährt. Auch deine Gedanken werden immer leiser. Mit jedem Atemzyklus entschleunigst du immer mehr. Langsam einatmen, die Luft kurz anhalten und wieder langsam ausatmen. Wandere nun mit der Aufmerksamkeit ganz sanft über deinen Körper und nimm wahr, wie die einzelnen Partien sich jetzt in diesem Moment anfühlen. Beginne mit dem Kopfbereich, die Schultern, Arme, Brust, Bauch, Po, Beine und Füße. Wenn sich während der Übung ab und zu ein ablenkender Gedanke oder eine Erinnerung schleicht, ist das vollkommen in Ordnung. Das ist ganz normal. Nimm den Gedanken wahr und kehre wieder zurück zu deinem Körper und deiner Atmung. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Übung.
Vielen Dank, Mariam, für diese Übung. Wenn ihr Liebeskummer habt oder andere starke Gefühle, könnt ihr sie gerne machen. Auch gerne immer und immer wieder. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich alles Gute, ob ihr nun Liebeskummer habt oder vielleicht eine andere emotionale, ja, Notlage quasi. Ich glaube, ihr kommt da wieder raus. Ich bin mir da ziemlich sicher. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören und euch inspirieren zu lassen. Und wie gesagt, schreibt uns gerne achtsam@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns immer über Post. Dann hören wir uns nächste Woche.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.